Thema von heute ist Gewissheit im Leben. Der Johannes schreibt den Brief, und ich das nochmal gelesen habe in der Vorbereitung, ist es eindrücklich, wie man merkt, dass er für das Ringen hat, was ihm wichtig ist, ein Anliegen ist. Er kämpft ja den Brief so gegen die Gnostiker, die Irrlehre, von der immer so viel gehört, in der vergangenen Predigt, muss ich heute nur noch ganz kurz erwähnen. Die Menschen haben behauptet, dass Jesus eben nicht wirklich Gottes Sohn ist. Dass man unterscheidet zwischen Geist und Fleisch. Das eine ist gut, das andere ist ganz schlecht. Und so sind die in den Gemeinden und haben die verunsichern. Und gegen das geht der Johannes eigentlich vor. Und in seinem Brief schreibt er ganz viel von, wie können wir errettet werden? Was braucht es, damit der Mensch errettet ist? Und er schreibt auch von diesen Gewissheiten, was passiert, wenn man an Jesus glaubt. Vom ewigen Leben zum Beispiel, wo wir heute noch darauf zu reden kommen. Und wenn man den Brief so liest, dann spürt man die Dringlichkeit. Der Johannes liebt seine Empfänger. Und das Einzige, was er will, ist, dass sie den Jesus lieben und ihn erkennen. An seinem Herz bleiben und ihn erkennen. Das ist sein tiefes Anliegen. Und im letzten Abschnitt, wo wir heute davon lesen, geht es eben nochmal darum. Er möchte, dass die Gemeinde Gewissheit vom ewigen Leben hat und mit ihm in den Lobpreis einsteigt, in den Dank, den das auflöst, wenn wir dürfen mit ihm unterwegs sein. Wir lesen 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 13 bis 21. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, gerade der Grund, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden, denn wenn wir ihn um etwas bitten, was in seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester sündigen sieht und es sich dabei um eine Sünde handelt, die nicht zum Zoos führt, soll er bei Gott für sie eintreten. Und Gott wird ihnen das Leben geben. Wie gesagt, das gilt dann, wenn sie eine Sünde begangen haben, die nicht zum Tod führt. Es gibt allerdings auch eine Sünde, die den Tod nach sich zieht. Sie meine ich nicht, wenn ich dazu auffordere, für die in Sünde geratenen Geschwister zu beten. Zwar ist jedes Unrecht Sünde, aber nicht jede Sünde führt zum Tod. Wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihn nicht schaden kann. Wir wissen, dass wir von Gott stammen. Wir wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Dieser ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor falschen Göttern. In dem Predigtabschnitt, kommt uns sechsmal das Wort Gewissheit oder Wissen vor. Und Paulus geht es also darum, uns das, was wir wissen, zu stärken, uns zu verankern in dieser Gewissheit, die wir dürfen haben. Und er startet mit dem Ersten, nämlich Gewissheit vom ewigen Leben. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ein ewiges Leben habt, wie ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Was für eine unglaublich geniale Zusage. Wir dürfen ewiges Leben haben. Und ich würde behaupten, die allermeisten Menschen auf der Welt haben Sehnsucht nach Leben. Wir sehen, dass wie viele Millionen wir ausgeben, um Menschen am Leben zu erhalten. Wie viele Millionen wir ausgeben für Gesundheit. Der Mensch will leben. Und jetzt hier die Zusage, wir dürfen ewiges Leben haben. Ewiges Leben. Die Frage stellt sich einfach, wer denn hat das ewige Leben? Wem sagt der Apostel Johannes, dass er ewiges Leben hat? Was braucht es denn? Er schreibt es ausdrücklich, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und Gellert ist nicht einfach ein Name wie Thomas Hasen. Hasen so als Nachname. Nein, der Name beinhaltet das ganze Werk, die ganze Person von Jesus. Das ist der Name. Er trägt den, der Gottessohn. Und Glaube ist auch nicht irgendwie einfach ein Gedankenspiel oder Glaube, es ist gut Wetter, sondern Glauben ist vielmehr eine Herzensüberzeugung. Etwas, das von innen kommt, das gewachsen ist, das Gott geschenkt hat. Und wenn wir an das glauben, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für uns auf die Welt gekommen ist, gestorben ist für dich und für mich, dann darfst du wissen, dass du das ewige Leben hast. Ewiges Leben. Es ist kein Verdienst, nicht etwas, wo du dich erarbeiten kannst, weil du besonders gut bist, sondern es ist ein Gnadengeschenk. Und wir dürfen annehmen im Glauben. Der Glaube, wenn ich neu anschaue, was heisst denn das? Oder besser gesagt, wie kann ich denn den Glauben prüfen? Ist mein Glaube echt? Ist das der Glaube, der zu ewigem Leben führt? Was braucht es denn da dazu? Und ich glaube, die Bibel macht ein paar ganz, ganz zentrale Aussagen zu dem Thema. Aussagen, die man nicht daran rütteln kann. In der Bibel gibt es ja auch Passagen, die man darüber diskutieren kann, die nicht so ganz scharf sind. Aber es gibt Passagen, die ganz klar sind. Und auf die möchte ich eingehen. Übrigens, auf dem Predigtblatt findet ihr jeweils die Bibelstelle zu den einzelnen Aussagen. Etwas Wichtiges ist, Jesu Blut reinigt uns vor Schuld. Da gibt es keinen anderen Weg, keine andere Möglichkeit. Das Einzige, was uns von Gott rein macht, ist das Blut von Jesus. Eine zentrale Aussage, wo man nicht rumkommt, wo man dürfen glauben. Jesus ist der Christus. Der Christus. Das ist nicht ein Name, sondern ein Titel. Er ist der Messias, der verheißene Retter. Und es gibt keinen zweiten Christus. Und wenn wir heute in der Welt, ich schaue ein bisschen um, surfe bei Google, gibt es rund 2000 Menschen, die für sich behaupten, sie seien Christus. Und das ist definitiv falsch. Es gibt nur einen Christus, Jesus Christus. Das ist eine Aussage, die man nicht darüber diskutieren kann. Es ist einfach so. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott selber. Und gleichzeitig sagt er von sich, dass er als Mensch im Fleisch, heisst die Bibel, auf die Welt gekommen ist. Und das sind Aussagen, die wir glauben von tiefem Herzen. Er ist ganz Mensch und ganz Gott. Jesus ist das ewige Leben. Er ist das ewige Leben, haben wir hier gelesen. Jesus ist der Gerechte. Und Jesus ist aus Liebe zu uns Menschen am Kreuz gestorben. Das sind so zentrale Aussagen, wo man merken kann, glaube ich das? Ist das eine innere Herzensüberzeugung von mir und nicht nur ein Liebebekenntnis? Und wenn das so ist, dann darfst du dich Kind Gottes nennen. Dann gehört dir das ewige Leben. Was für eine wunderbare Zusage. Wenn du heute Morgen da bist und den Jesus noch nicht so kennst, dann lade ich dich ein, mach dein Herz auf, lass zu dir reden. Er möchte dir begegnen. Du darfst heute Morgen ein Kind werden von ihm. Wenn du an das glaubst, was ich dir erzählt habe vorher. Wenn es so ist, komm doch dann Gottesdienst führen zum Segnungsteam, lass mit dir beten. Wir erklären dir gerne noch mehr zu dem Thema. Aber Gott möchte heute noch Menschen retten. Übrigens findet das Glaubensbekenntnis von der SP auf unserer Webseite über uns, findet ihr dort Infos dazu. Es lohnt sich, das wieder mal zu lesen. Dann gibt es aber noch ganz praktische Möglichkeiten, unseren Glauben zu testen, herauszufinden, ist er denn echt? Zum Beispiel, wenn ich an Jesus glaube, wird etwas in mir verändert. Mein Leben verändert sich. Ich bin bereit, Fehler zuzugeben. Ich bereue es. Ich bringe es vors Kreuz. Ja, wenn ich mein Leben Jesus übergeben habe, dann findet eine Transformation statt in meinem Leben. Die Bibel spricht davon, dass unser Sinn erneuert wird. Und das hat Auswirkungen auf mein Leben. Also wenn du dein Leben anschaust und merkst, dass du Jesus immer ähnlicher wirst, sein Charakter immer mit deinem Charakter wird, dann ist das ein gutes Zeichen für echten Glauben. Wir sind unterwegs mit ihm. Ein weiteres Merkmal, wo man unseren Glauben testen kann, ist die Frucht vom Heiligen Geist. Der Galater schreibt im Kapitel 5, also nicht der Paulus schreibt, der Galater so natürlich, dass die Frucht, die man sieht im Leben von einem Gläubigen, der mit Jesus unterwegs ist, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Du musst jetzt nicht bei allen diesen Punkten schon auf dem Level 100 sein, von 100. Wir sind unterwegs. Aber wenn du mit Jesus unterwegs bist und dein Glaube echt ist, dann merkst du, dass in diesen Bereichen, in einzelnen Bereichen, Gott mit dir am Arbeiten ist und sich etwas verändert. Ich persönlich merke, dass meine Geduld am Wachsen ist. Die ist nicht so wahnsinnig, immer. Aber ich merke, Gott ist mit mir da dran, dass das wachsen darf. Und das ist ein gutes Zeichen. Denn ein weiteres Merkmal ist, die Liebe zu Gott und den Mitmenschen wächst. Die Bibel sagt, oder Jesus sagt von sich selber, wiederholt das grösste Gebot. Das grösste Gebot ist, Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selber. Wenn dein Glaube echt ist, dann wächst die Liebe zu deinen Mitmenschen. Wächst die Liebe zu Gott und sie wird sichtbar in Taten. Die Liebe wird sichtbar. Und das letzte Merkmal, das ich mir betone, ist, ein Glaube, der echt ist, ist auch dann noch standhaft, wenn es ein bisschen rüttelt. Wenn Herausforderungen kommen, wenn es schwierig wird im Leben. Aber es ist so gut, dass wir auf die Hilfe vom Heiligen Geist wissen. Er hilft uns dabei. Wir müssen nicht selber stark sein, aber wir dürfen uns an dem Jesus anlehnen und merken, dass er uns in schwierigen Zeiten hilft, unsere Schwächen überzuwinden. Und ich sage gerne, wir sind nicht fehlerlos. Wir müssen nicht überall jetzt da alles erfüllen, aber es ist unterwegs sein. Jesus ähnlicher zu werden, im Glauben zu wachsen, tiefer in die Beziehung hineinzukommen. Und schlussendlich sagt der Paulus, der Römer, es ist der Heilige Geist in uns, der unserem Geist bezeugt, dass wir Kind von Gott sind. Ich persönlich mache das oft in meiner stillen Zeit. Ich sage Gott, hey, lass mich die Liebe vom Vater erleben. Heiliger Geist, bezeugt du in mir, dass ich das Kind bin. Und es tut so gut, der Gegenwart von Gott zu sein und die Liebe zu spüren. Das bezeugt bekommen, wenn es wieder mal angegriffen ist. Das Erleben, wie der Vater einen in den Arm nimmt und wie immer auf dem Schoß darf sitzen, das tut so gut. Und ich ermutige uns, immer wieder so Begegnungen zu suchen, wo wir dem Jesus einfach ganz, ganz nah sind. Die nächste Gewissheit, die der Johannes hier erwähnt, ist die Gewissheit der Gebetserhörung. Er schreibt hier im Vers 14, und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und da wieder ein Liebeszeichen von Gott. Er tut nicht selber seinen Willen erfüllen. Das könnte er ja, bräuchte er uns nicht. Aber er hat uns aus Liebe. Und weil wir seine Kinder sind, hat er sich entschieden, durch unser Gebet seinen Willen in dieser Welt umzusetzen. So einen guten Gott. Gott gehört uns, lesen wir hier. Er gehört alles. Und er erhört sogar das, wo wir in seinem Namen, nach seinem Willen bittet. Jesus sagt einmal, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wir dürfen also als solche beten, wo Jesus in ihnen ist. Also würde Jesus beten, in seinem Namen, in seiner Autorität dürfen wir beten. Ich gehe etwa die für meine Frau einkaufen in der Bodega und dort brauchst du auch eine Autorität. Ich muss in ihrem Namen. Ich kann nicht einfach gar nicht im Namen von Evelyn einkaufen, sondern ich brauche einen Zettel mit der Unterschrift, die sagt, der Thomas darf jetzt im Namen von der Frau einkaufen. Und weil ich Evelyn gut kenne, weiß ich auch, was sie möchte. Oder besser gesagt, was sie meint, was auf dem Zettel steht, auf dem Einkaufszettel. Und so ist es bei Jesus auch. Wenn du Jesus kennst, dann hat er unterschrieben für dich. Du hast die Autorität, in seinem Namen zu bitten. Und wenn du ihn kennst, wenn du nicht mit ihm unterwegs bist, erkennst du auch seinen Willen. Ganz oft ist es relativ einfach, Gottes Willen zu erkennen. Es gibt Situationen, wo es schwierig ist, aber oft ist es einfach, wenn man biblisch studiert. Jesus will zum Beispiel, dass alle Menschen gerettet werden. Jesus will heilen. Jesus will gesunde Familie. Und so weiter. Jesus ist ein Friedensstifter. So wissen wir, so betet sind wir in dem Willen von Gott. Das dürfen wir wissen. Und dann fährt der Johannes weiter im Vers 15. Und dort drin ist eine gewaltige Zusage und gleichzeitig auch eine Spannung. Dort lesen wir, und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbeten gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Und die Elberfelder-Übersetzung sagt sich noch ein bisschen deutlicher. Dort heißt es, und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wow, was für eine Zusage. Aber, wenn es dir gleich geht, wie mir erlebst du in deinem Leben, in deinem Gebetsleben, dass es nicht immer so schnell geht. Dass wenn ich etwas bitte, dass nicht gerade erhört wird. Das ist eine Spannung, eine Herausforderung in meinem Leben. Ich merke das. Eine Herausforderung, die ich nicht einfach so auflösen kann und auch nicht einfach so ignorieren kann. Dass wenn ich etwas bete im Willen vom Vater, dass es nicht macht, und es ist da. Wie schön wäre das? Und das passiert zum Teil auch, aber leider oder eben nicht immer. Und ich persönlich habe mir vorgenommen, immer wieder dorthin zu kommen, wo ich mich entscheide, der Bibel und das, was Gott in seinem Wort sagt, mehr zu glauben, als dem, was ich erlebe. Das ist schwierig, es ist gar nicht immer so einfach. Aber es ist wichtig, dass ich immer wieder an den Punkt komme und sage, Jesus, ich vertraue dir und dem, was du im Wort sagst, mehr als dem, was ich erlebe. Ich ermutige euch, das gleich zu tun. Ich glaube, der Heilige Geist möchte uns auch helfen, da, mit dieser Spannung können umzugehen, mit dem zu leben. Und natürlich tut es gut, wenn ich mich immer wieder daran erinnere, wo denn Gott bereits eingegriffen hat. Aber wir sind das eben schon gewöhnt. In unserem Leben geht alles schnell, oder? Wenn du heute im Internet vor um 5 Uhr etwas bestellst, hast du es morgen im Briefkasten. Wenn ich eine E-Mail schreibe, erwarte ich innerhalb von wenigen Stunden Antwort. Bei einem WhatsApp noch extremer, oder? Jetzt beten, jetzt Erfüllung. Jetzt beten, bestellen und Gott schenkt. Und so funktioniert es eben in der Regel nicht. Und ich bin dankbar, dass die Bibel auch andere Aussagen macht. Nicht nur genau die. Die Bibel geht da von beharrlichem Gebet, von Gebet ohne Unterlass. Es gehört eben auch dazu, beides gehört dazu. Und lassen uns in dieser Spannung leben. Aber wir dürfen wissen, Gott erhört Gebet. Und ich möchte euch auffordern heute Morgen, lasst uns daran festhalten, dass da ein liebender Vater ist, der unser Gebet erhört. Und gleichzeitig dürfen wir auch mal frustriert sein. Wir müssen das nicht verstecken oder untergraben. Wir dürfen Gott sagen, du, warum ist es noch nicht geschehen? Ich verstehe es nicht. Sagen wir ihm das. Aber dann kehren wir zurück zu dir und sagen, Jesus, ich vertraue dir. Du schaust, du machst es gut. Es geht weiter mit einer neuen Gewissheit. Gewissheit, dass Gott Leben schenkt. Das heißt hier im Vers 16, wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester sündigen sieht und es sich dabei um eine Sünde handelt, die nicht zum Tod führt, soll er bei Gott für sie eintreten und Gott wird ihnen das Leben geben. Wenn wir beten, schenkt Gott Leben. Wie gut ist das? Wie super ist das? Gott schenkt Leben. Von was schreibt der Johannes hier? Er geht hier mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auf eine Frage von seinen Empfängern. Anscheinend haben die nicht so genau gewusst, gibt es eine Grenze von Fürbitte, gibt es irgendwo etwas, was nicht mehr geht. Und darum haben sie wahrscheinlich das ihm geschrieben und er antwortet jetzt auf das. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit geht es um die Frage von dieser Irrlehre der Gnostiker, die in der Gemeinde gelebt haben und eben abgeschritten haben, dass Jesus der Weg durch und das Leben ist. Und wahrscheinlich geht es darum, dass sie für die gebetet haben, nicht genau gewusst, was. Auf jeden Fall schreibt der Johannes hier von einer konkreten Situation und er fordert den Empfänger aus, betet für die Menschen in eurer Runde, die ihr seht, die in Sünde sind. Er sagt nicht, richtet über sie. Er sagt nicht, schaut auf sie ab, sondern er sagt, betet für sie. Lasst uns hier ein Vorbild nehmen an dem, wo der Johannes da schreibt. Und dann unterscheidet er hier anscheinend zwei Arten von Sünde. Sünde, die nicht zum Tod führt und Sünde, die zum Tod führt. Das wäre jetzt eine ganze Bibellektion, die wir hier halten könnten. Über eine längere Zeit, ich muss es ein bisschen verkürzen, probiere es zusammenzufassen. Die Bibel sagt hier, oder redet hier sicher nicht von diesen sieben Todsünden, die wir ja eigentlich vergeben suchen in der Bibel. Das ist nämlich etwas, das der erste Papst im 6. Jahrhundert irgendwo zusammengezogen hat aus der Bibel und dann die so genannt hat. Aber von dem redet der Johannes hier bestimmt nicht. Da könnte man ja auch reden, wenn eine Sünde zum Tod führt, dass das der natürliche Tod wäre. Also jemand stirbt, lieblich stirbt. Das kennen wir im Neuen Testament auch. Ich erinnere uns an Hananias und Sapphira. Da war die Folge der Sünde der sofortige liebliche Tod gewesen. Oder auch der Paulus schreibt den Korinther vom falschen Gebrauch, vom Abendmahl, wo auch der Tod nach sich ziehen kann. Allerdings, wenn wir jetzt das im Kontext ein bisschen anschauen, redet ja der Johannes oder der Brief da von einem geistlichen Leben. Es geht darum, wenn die Menschen beten hier in der Gemeinde, dass die Menschen von der Süd umkehren, dass sie geistliches Leben bekommen. Und so ist es gut, wenn wir annehmen, dass es auch um einen geistlichen Tod geht hier. Auf der Basis des 1. Johannesbriefs würde ich sagen, dass die Sünde, die zum Tod führt, die ist, wo Menschen ganz bewusst und fortsetzend sich gegen die Aussage, die wir in Punkt 1 angeschaut haben, wehren. Wo klar behauptet, Jesus allein genügt nicht. Es reicht nicht, denn Jesus braucht eine grössere Erkenntnis und. Wo bewusst in einer Gesetzlosigkeit leben, wo sich bewusst der Sünde zuwendet und gar nicht eingesehen werden, dass sie falsch sind, wo behauptet, sie sagen recht. Und für diese Menschen spricht Johannes auch, wenn er hier von der Sünde zum Tod spricht. Ihr könnt das nachlesen, auch in einer Bibelstelle. Ich habe das aufgeführt im Predigtblatt. Also es gibt eine Sünde, die zum Tod führt. Und wenn du dich jetzt fragst, oh, habe ich das gemacht? Dann kann ich dir versichern, wenn du Angst hast, dass du das gemacht hast, dann bist du auf dem Weg, wo du sagst, Jesus, ich möchte ja dir ähnlicher werden. Ich möchte dir näher sein. Und bist ganz sicher nicht dieser Sünde erlegen. Auf jeden Fall kämpft hier Johannes gegen die Menschen, die in dieser Irre aufgesessen sind. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, warum sollen wir denn für die nicht beten? Warum denn nicht? Haben sie nicht die gerade besonders nötig? Und die Antwort auf diese Frage ist eigentlich relativ hart. Der Johannes sagt, nein, es lohnt sich nicht. Die haben sich bewusst, sagt es jetzt ganz schwarz-weiß, auf die Seite vom Teufel geschlagen. Die wollen mit ihm unterwegs sein, wollen in dieser Welt leben. Lüge nicht, dass Jesus Christus ist. Und dann akzeptiert das Gott. Gott akzeptiert das. Eigentlich eine Würde von uns Menschen oder auch ein Ausdruck von der Liebe akzeptiert deine und meine Entscheidung. Und wenn du ganz bewusst dich gegen das entscheidest, dann lohnt sich das Beten in dem Sinn auch nicht. Es gibt einen Point of no return. Eine weitere Gewissheit. Gewissheit, dass Gott seine schützende Hand über uns hat. Wir wissen, wieder das Wissen, he? Wir wissen, dass jemand, der als Gott geboren ist, nicht sündigt, denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Wie gut, wir dürfen unter dem Schutz von Gott leben. Und wenn es hier heisst, wir wissen, dass jemand, der als Gott geboren ist, nicht sündigt, ist ja da wieder das Verharren in der Sünde gemeint. Jeder von uns macht Fehler, ist klar, aber wir kehren um. Das ist etwas anderes, als wenn man in dieser Sünde verharrt. Und Gott schützt uns. Wie gut ist das? Er hat seine schützende Hand über uns. Unser Auftrag ist, Gott zu vertrauen. Und er schützt uns. Wir dürfen unter seinem Schutz leben, auch dann, wenn es jemanden stürmt in unserem Leben. Der Petrus sagt, wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Wow. Gewissheit, dass wir mit dem Wort verbunden sind. Wieder fängt er gleich an. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn, Jesus Christus, verbunden sind. Dieser ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Ja, der Vers redet eigentlich für sich, da muss man gar nicht viel dazu sagen. Wir dürfen in dieser Verbundenheit mit dem Jesus leben. Wenn du ihn kennst, hast du gewusst, er ist dein steter Begleiter. Er lebt in dir und du hast verwurstet sie in dem, in dieser Wort mit ihm verbunden sein. Wie gut. Und am Schluss, ganz zum Schluss, schließt der Johannes nicht mit einer Gewissheit ab, sondern mit einer Achtung. Er sagt, meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern. Eine eindrückliche Warnung. Er redet da ganz sicher von dieser Irrlehre, von diesen Gnostikern, von diesen Menschen, die in der Gemeinde gelebt haben, die überzogen sind, dass eben Jesus nicht der Herr ist und nicht allein längert. Und jetzt kommt die grosse Frage. Wie ist das heute? Kennst du die Gefahr? Kennen wir die Gefahr von so, ich schreibe hier, von diesen falschen Göttern auch? Oder sind wir gefeit von dem? Ich behaupte, heute ist die Gefahr mindestens so gross. Im Internet findest du heute alles. Es hat offensichtlich ganz, ganz viel Lehre über dies und eins und auch ganz komisches Zeug. Sachen, die man einfach erkennen kann. Sachen, die ihr Leben einfach sehen kann, wenn man Jesus schon länger kennt und mit ihm unterwegs sind. Aber auch Sachen, die schwieriger sind. Auch ganz diffuse Sachen. Ich weiss nicht, wer von euch schon mal so ein iMessage bekommen hat. Wahrscheinlich ganz viele von uns. Oder mindestens die, die auf Facebook sind, haben sicher das schon gelesen. Und die schließt ab mit, darf ich dich etwas fragen? Ja klar, darfst du mich etwas fragen, ist die erste Reaktion von uns. Aber dahinter steckt eine chinesische Sekte, die ganz bewusst die Christen abwerben möchte. Bei dieser Sekte ist Jesus schon wiedergekommen, in Form von einer 30-jährigen Frau, lebt in China, also ganz, ganz wirres Zeug. Aber am Anfang klingt es relativ normal und kann gut sein, dass einer oder andere da einsteigt. Eine Irrlehre, die man aber doch einigermaßen gut erkennt. Ich denke, viel gefährlicher sind so gute Rhetoriker. Es gibt ja auch wirklich Rhetoriker, die begabt sind, die sehr gut lehren können, die auch begeistern können mit ihrer Lehre, mit dem, was sie sagen. Und oft ist es so, dass das gar nicht so schlecht tönt. Es tönt ja gut. Zum Teil sogar biblische Aussagen, gute Sachen, die man daraus nimmt. Aber dann, wenn man denen ein bisschen mehr zulässt, merkt man, dass es sehr einseitig ist. Auf den ersten Blick gut, und ich glaube, wir können von denen auch profitieren. Auf der anderen Seite ganz, ganz einseitig. Sie betonen nur einen Aspekt aus der Bibel und sind überhaupt nicht ausgewogen, und dann wird es extrem und dann wird es eben auch gefährlich. Jetzt ist die Frage, was machst du, wenn du mit solchen Sachen konfrontiert wirst? Wenn du solche Sachen hörst und hörst? Mein Rat ist, red mit anderen darüber. Red in der Kleingruppe darüber. Red mit Menschen, die reich sind im Glauben darüber. Red mit Leuten aus dem Vorstand darüber. Aber red darüber. Und erzähl, was dich gerade so festet, was dich begeistert von dem guten Rhetoriker, der ein gutes Zeug erzählt. Wisst ihr, auch wir als Pfimiton haben die Weisheit nicht mit dem Löffel gegessen. Ich bin überzeugt, dass bei uns alles immer richtig läuft. Wir sind nicht gefeit von dieser Gefahr. Wir möchten lernen, wir möchten wachsen. Aber doch glaube ich, dass wir uns über die Lehre, die wir haben, schon einzelne Gedanken gemacht haben und versuchen, ausgewogen zu leben. Ausgewogen zu lernen auch. Und darum ermutige ich uns, wenn ihr solche Sachen hört, dann redet drüber. Redet drüber. Ich selber kenne übrigens die Gefahr in meinem Leben auch. Ich habe auch schon Sachen gehört, wow, das begeistert mich. Ich mache euch ein Beispiel, Reinhold Hirtler, sicher ein bekannter Begriff unter uns. Der hat ganz gute Sachen gebracht, die mich begeistert haben. Und was habe ich gemacht? Ich habe mit jemandem darüber geredet, habe gesagt, das fasziniert mich, lass mal das an. Und in diesen Gesprächen ist es oft so, dass sich das Gute rausschält. Dass man lernen kann, und man vielleicht auch herausgefordert sind persönlich, um Schritte zu tun. Und gleichzeitig merkt man aber auch dann, wo es eben sehr einseitig ist und ungesund wird. Und darum ermutige ich uns, redet mit Menschen darüber, wenn ihr irgendwo im Internet gutes Zeug hört, was euch fasziniert, was euch in Bann nimmt, lasst uns über das reden, das Gute behalten und das Schlechte auf die Seite legen. Ich möchte die Predigt schliessen mit dem Satz, meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern. Amen. Möchte ich Joel bitte, komm führen. Noch ein Lied singen. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo du merkst, du bist gefesselt von irgendeiner komischen Lehre. Dann rede mit jemandem darüber. Vielleicht merkst du, oh, mein Glaube ist irgendwo nicht so fest, nicht so sicher. Dann lass mit dir beten. Gott ist da. Er möchte heute Morgen die Gewissheit stärken. Wenn du zweifelst an deinem Heil, denkst, bin ich gerettet? Bin ich wirklich ein Kind von Gott? Dann lass dir die Gewissheit zusprechen heute Morgen von dem ewigen Leben. Komm ebenfalls führen, also mit dir beten. Lass dich ermutigen. Ich glaube, der Heilige Geist will in deinem Geist bezeugen, dass du ein Kind von Gott bist. Wenn du das brauchst, nimm es, umarm es. Ich glaube, wir dürfen hier rauslaufen mit dieser Gewissheit. Jesus ist mit uns. Wir dürfen verbunden sein mit dieser einzigen Wahrheit. Wir dürfen ewiges Leben haben. Wir dürfen beten und wissen, Gott erhört uns. Lasst uns an dem festhalten und da ringen miteinander.